Es war viel wärmer als an dem heutigen Tag. Der Sommer lag in der Luft und eine Frau hatte Schmerzen. Die liebe Lena erwartete die Antonia Grace Quiring, die Geburt am 29. Mai 2009. Und heute begrüßen wir die Antonia Grace Quiring ganz herzlich in unserer Mitte. Und zwar werden wir das liebe Kind heute segnen dürfen. Ich grüße an der Stelle auch alle anderen, die ein wenig älter sind. Auch ihr seid uns ganz herzlich willkommen. Ganz besonders unser Gruß auch für Annika und Rolf Syrus, die als Pastorenehepaar heute bei uns in der Gemeinde sind. Die Gemeinde ist darüber informiert, dass wir über die Einstellung eines zweiten Pastors nachdenken. Dieses Wochenende stand ganz im Zeichen dieser Vorstellung. Und Rolf Syrus wird heute uns hier auch die Predigt halten. Der Wochenspruch für diesen heutigen Sonntag steht in Römer 8, Vers 14. Welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und von diesem Geist Gottes ist in diesem Vers die Rede und er beschreibt, dass es die Antriebskraft eines jeden Christen ist. Das, was unserem Leben Energie verleiht, das, was uns beauftragt, zu anderen Menschen hinzugehen, um ihnen das Evangelium von Jesus Christus zu sagen, die gute Nachricht. Der Geist Gottes, der uns treibt, hilft uns auch eine ganze Woche zu durchstehen in unseren Herausforderungen, in den Arbeiten, und in den Aufgaben, in die Gott uns hineinstellt in dieser Welt. Ich möchte euch Gottes Segen für diesen Sonntag wünschen und zusprechen. Dieser Geist Gottes, der uns antreibt, er sei mit uns allen. Zum Gebet stehen wir bitte auf. Herr Jesus Christus, lieber Vater im Himmel, dankbar stehen wir vor dir, unserem Gott. Wir glauben und bekennen dich als den dreieinen Gott, den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Und wir danken dir, Herr Jesus Christus, dass du durch deinen Geist vom Vater gesandt in uns lebst. Das gibt uns Kraft und Mut zum Leben. Das ist uns Ansporn und Lebensenergie. Wir danken dir, Gott, dass du uns nicht für zu gering achtest, in uns zu wohnen. So bitten wir dich, segne uns an diesem Morgen mit deinem Wort, mit deiner Gegenwart, ermutige uns für die kommende Woche und schenk uns deine Wegweisung. Amen. Wir nehmen bitte wieder Platz und die Familie, die Quirings bitte ich mal nach vorne zu kommen. So, begrüßt haben wir uns eben schon einmal kurz, aber die Gemeinde, die er interessiert, bestimmt ganz doll, wie du heißt. Kannst du uns deinen Namen sagen? Wir haben ja eben drüber gesprochen und jetzt ist der spannende Augenblick.
Ich heiße Emily.
Das ist Emily. Dein Applaus, Emily. Ja, und das ist Friedhelm Quiring und Lena Quiring und das ist Grace Kelly, die wir eben... Ja, da merkt ihr, wann ich geboren bin, ne? Also, Grace Kelly, ja. Okay, also das war jetzt ein Freudscher. Antonia. Ja, sie werden wir segnen und wir segnen Kinder, weil Jesus das so getan hat. In der Bibel lesen wir, dass da Mütter kamen mit ihren Kindern und brachten sie zu Jesus und baten Jesus, dass er die Kinder die Hände auflegen würde und sie segnen. Und das hat dann Jesus auch getan. Er herzte die Kinder, lesen wir, er segnete sie im Namen Gottes. Und das ist genau das, was wir heute auch mit der Antonia tun wollen. Ich lese euch und vor allem der Antonia eine Liedstrophe vor, die in dieser Segnungsurkunde steht. Ich wünsche dir sehr, dass dein Leben gelingt. Und ich wünsche dir das, was froh macht und leicht. Doch ich wünsche dir noch mehr, was dich weiterbringt auf dem Weg, der von hier bis in die Ewigkeit reicht. Ich habe dir und euch auch ein Bibelwort gewählt, und zwar aus Psalm 71, Vers 3. Sei mir ein starker Hort, zu dem ich immer fliehen kann, der du zugesagt hast, mir zu helfen, denn du bist mein Fels und meine Burg. Und dieses Wort, das soll über deinem Leben stehen und das soll auch euch als Eltern eine Ermutigung sein. Antonia kann ja selber Gott bewusst noch nicht bitten. Sei mir ein starker Hort. Aber das tun wir in diesem Gottesdienst und mit dieser Segnung stellvertretend für sie. Wir bitten den Vater, ihr starker Hort zu sein, also der Schutzraum, in dem sie leben kann. Ein Ort, zu dem ich immer fliehen kann, heißt es hier in diesem Psalmwort, der du mir zugesagt hast zu helfen, denn du bist mein Fels und meine Burg. Der du mir zugesagt hast, mir zu helfen. Woher wissen wir das? Ich erwähnte es eben, dass Jesus die Kinder zu sich kommen ließ und er sagte den Erwachsenen, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, werdet ihr nie in das Reich Gottes kommen. Er sagte aber auch, lasst die Kinder zu mir kommen, denn ihnen gehört das Himmelreich. Du hast mir zugesagt, mir zu helfen, denn du bist mein Fels und meine Burg. Das ist das, was wir glauben. Und in dieser Zuversicht wollen wir jetzt die Antonia Grace segnen. Und dazu bitte ich die Gemeinde aufzustehen.
Lieber Gott und Vater, lieber Herr Jesus Christus, wir danken dir ganz herzlich für den Segen.
Wir wollen auf diese Segnung auch noch mit einem Lied antworten, nämlich mit dem Lied
Herr, segne dieses Kind. Ich bin mir nicht sicher, ob die Melodie uns vertraut ist, deswegen wird die Ella uns zunächst einmal vorspielen, Zeit zum Zuhören, zum Einhören und dann singen wir die angezeigten drei Strophen Herr, segne dieses Kind.
Einige wenige Dinge sind der Gemeinde bekannt zu geben. Zunächst für die jungen Leute. Wir treffen uns im Anschluss an diesen Gottesdienst zum zweiten Teil unseres Alpha-Kurses für Teens. Der Raum ist jetzt der Jet-Raum, also Keller runter und dann weiter suchen.
Also in diesem Raum treffen wir uns auf jeden Fall nicht im Café Kuh, nicht, dass er da im falschen Raum landet. Dann kommen den Mittwoch wieder, wie gewohnt, 17 bis 19 Uhr, das offene Pastorenbüro. Wer also ein Gespräch mit mir wünscht, sich einmal aussprechen will oder auch was in Sachen Belange der Gemeinde auf dem Herzen hat, kann herzlich gerne da zukommen. Wir weisen hin auf die Gebetswoche der Evangelischen Allianz, die weltweit und eben auch hier bei uns in Dortmund stattfindet. Sie beginnt am 11. Januar, endet am 17. Januar.
Dazu liegen draußen im Foyer eigene Einladungsflyer aus. Deswegen lese ich das ganze Programm nicht vor. Bitte informiert euch da und macht davon Gebrauch. Gemeinsam beten, das gibt uns eine Chance für diese Welt, das gibt uns eine Chance auch für diese Stadt und es verbindet uns eben als Christen unterschiedlicher Benennungen. Am Sonntag, dem 17.01., endet, wie gesagt, diese Allianz-Gebetswoche und um 16 Uhr, also kommenden Sonntag, dem 17.01. um 16 Uhr hier im Gemeindehaus dann der Abschlussgottesdienst. Auch dazu seid ihr herzlich eingeladen. Wir werden am kommenden Sonntag aber auch vormittags um 10 Uhr hier einen Gottesdienst haben. Weil ich derzeit dann ab Freitag bis Sonntag mit der Tochtergemeinde FEG Holzwickede auf einer Gemeindefreizeit unterwegs bin, wird dann hier ein Gastprediger Volker Halfmann predigen, kommenden Sonntag 10 Uhr. Noch eine Ansage. Am Dienstag, dem 19.01., treffen sich alle Hauskreisleiter hier im Haus. Ihr seid dazu eingeladen worden. Nur noch einmal zur Erinnerung, Dienstag, 19.01. um 20 Uhr. Das waren der Ansagen alle. Und jetzt sammeln wir noch unsere Kollekte ein und tun das in Begleitung anmutender Musik und das mutet uns dann auch an, etwas von Herzen geben zu wollen. Thank you.
angekündigt, heute Vorstellung des Ehepaars Annika und Rolf Syrus, und ich bitte euch beide mal nach vorn zu kommen. Wir haben uns schon begrüßt. Das sind die beiden. Ja, wir haben uns überlegt, dass es ganz gut ist, euch einfach der Gemeinde auch nochmal vorzustellen. Du hast eben schon einen Ersteindruck gehabt.
Wir saßen hier so um 5 vor und es waren ungefähr 5 da. Und mittlerweile hat sich das Bild ein bisschen geändert, also da hast du schon eine Eigenschaft dieser Gemeinde kennengelernt. Ja, aber wir wollen auch etwas über euch erfahren und deswegen frage ich dich, Annika, ihr habt auch ein paar Bilder mitgebracht. Vielleicht sagst du uns ein paar Worte zu eurer Familie.
Ja, schönen guten Morgen, ich bin die Annika Syrus. Ja, zu uns als Familie, also Rolf und ich haben 1997 geheiratet, also kommen jetzt... haben bald 13 Jahre Ehe hinter uns und schöne Jahre. Und wir haben inzwischen 3 Kinder, 3 Jungs, die sind 7, 5 und 3 Jahre alt. Vielleicht, weil wir die nun zu Hause gelassen haben, weil das alles ein bisschen entspannter war, so auch für uns. Bei meinen Eltern haben wir uns euch ein paar Bilder mitgebracht. Das ist der Jüngste, der Tobin. Der tritt so ein bisschen in die Fußstapfen des Vaters, spielt gerne auf seiner E-Gitarre so ein bisschen herum. Das ist der Große, das ist der Joscha, der 7-Jährige, der ist jetzt in der 2. Klasse. Und dann kommt noch der Mittlere, unser tierlieber und sensibler Simon. Genau. Nee, das ist nicht unser Ziel.
Ja, das waren ja total sympathische Bilder. Ja, aber ihr wirkt irgendwie auch sympathisch. Und meine Frage ist, ihr habt euch wahrscheinlich etwas empfunden, bevor ihr hergekommen seid. Und meine Frage ist, was waren das für Empfindungen, bevor ihr hier nach Dortmund fuhrt zu dieser Vorstellung in unserer Gemeinde? Und auch die Frage, was empfindet ihr denn heute? Und da fange ich jetzt mit dir an, Rolf. Und danach frage ich dich aber auch nochmal danach.
Ja, ich war natürlich gespannt auf dieses Wochenende. Dortmunder Gemeinde, auch viele Mitarbeiter, Leiter dieser Gemeinde kennenzulernen. Dortmund ist mir von meiner Biografie her ein Begriff. Ich bin 1983 nach Dortmund gekommen, um hier Zivildienst zu leisten und bin dann 1987 zum Glauben gekommen und war dann auch 2 Jahre hier in der Gemeinde, bevor ich nach Eversbach gegangen bin. Aber das ist Schnee von gestern. Die Gemeinde hat sich total verändert. Und von daher war es ganz spannend, einfach Gemeinde kennenzulernen. Und ich bin mit großer Neugierde hierher gekommen. Und ich bin richtig froh, so viel Menschen auch mit Leidenschaft, mit Potenzial hier in dieser Gemeinde erlebt zu haben, kennengelernt zu haben. Gemeinde FEG Dortmund-Körner hat für mich Gesicht gewonnen. Und ja, ich freue mich, dass ich dieses Wochenende mit diesen vielen Begegnungen hatte und schauen wir mal, ob sich das fortsetzt. Also von meiner Seite würde ich mich sehr freuen, wenn Gott uns hier einen gemeinsamen Weg miteinander auch schenkt. Aber das ist sicherlich ein Ding, was am 2. Februar sich entscheidet.
Genau, 2. Februar, den müsst ihr euch merken, alle anderen Termine auch. Aber 2. Februar, das ist hier dann unsere Mitgliederversammlung. Und in dieser Mitgliederversammlung wird die Gemeinde dann den Beschluss fassen, ob wir das Ehepaar Syrus zu uns hier nach Dortmund rufen. Rolf und ich werden dann gemeinsam, das ist die Idee, als Pastoren hier arbeiten. Also er löst mich nicht ab, sondern wir werden dann in Zukunft gemeinsam hier arbeiten wollen. Und das ist dann eben der 2. Februar. Ich wollte aber auch dich, Annika, noch nach deinen Empfindungen fragen, bevor ihr von Berlin hier nach Dortmund fuhrt, und wie sieht's heute aus?
Also die Gespräche, die hier stattgefunden haben, die haben ja schon mit wichtigen Entscheidungen auch für uns als Familie zu tun. Und von daher muss ich zugeben, war ich besonders am Donnerstagabend so beim Packen schon etwas nervös. War dann sehr froh, dass Rolf dann aus dem Büro zurückkam und wir auch nochmal so beten konnten, und bin Gott sehr dankbar, dass ich dann auch so ruhig geworden bin und einfach ganz offen hier auch reingehen konnte, bis auf so kleine Anflüge von Aufgeregtheit. Und ich freue mich einfach, dass ich hier echt tolle Leute kennengelernt habe, so über die Tage. Das war also sehr sympathisch alles.
Ja, ihr habt auch die Gemeinde Holzwickede kennengelernt. Das ist ja auch eine Idee, weshalb wir sagen, es ist besser, zu zwei Pastoren hier zu arbeiten, weil wir ja auch eine Tochtergemeinde haben oder zwei und die eine wird ja selbstständig. Holzwickede wird aber unsere Tochter uns eng verbunden bleiben. Und Holzwickede habt ihr auch kennengelernt. Jetzt kommt ihr ja aus Berlin. Das ist ja tendenzmäßig größer als Holzwickede. Und vielleicht sagt er uns auch dazu, also wie war das für dich, da durch Holzwickede zu gehen und da möglicherweise auch später teilweise auch arbeiten zu können oder zu dürfen?
Ja, Berlin hat, ich weiß gar nicht genau im Moment, 3,5, 3,6 Millionen Einwohner. Aber ich sage, der Berliner ist ganz provinziell. Der Berliner lebt nämlich in seinem Kiez. Und der Kiez ist oft gar nicht groß. Das sind so das unmittelbare Umfeld. Ist noch nicht mal ein Stadtteil. Also ein Kiez ist vielleicht so die Wohngegend um einen bestimmten Platz rum oder ein Straßenzug. Und insofern, als wir in Holzwickede waren, habe ich gedacht, das ist auch wie ein Kiez, ne? Es ist ganz vertraut. Die Häuser sind nicht ganz so hoch wie in Berlin, aber ich fand das toll, auch die Lage der Räume und das, was die Leute in Holzwickede, die Geschwister dort, auch schon angestellt haben, um wirklich Gemeinde zu bauen und Gemeinde auch in diesem Ort ins Gespräch zu bringen, das fand ich richtig klasse. Also da bin ich auch gespannt, wie wir dort in guter Weise zusammenarbeiten können, wenn denn wir berufen würden.
Genau, es gibt ganz viele Wenns, also das der Gemeinde noch zur Information. Wir wollen auch die Gemeinde Holzwickede dann zukünftig gemeinsam begleiten. Es wird also nicht so sein, dass ein Pastor nur dieser Gemeinde zugeordnet ist und ein anderer der anderen, sondern wir wollen das gemeinschaftlich für beide Gemeindeaufgaben dann gemeinsam tun. Ja, meine letzte Frage an euch ist, wie fahrt ihr jetzt wieder nach Hause, nach Berlin? Was werdet ihr eurer Gemeinde da sagen? Habt ihr der schon was gesagt? Wissen die, dass ihr hier seid? Und ja, sonst würde ich genau euch das sagen, also mal, ne? Aber vielleicht sagt er uns noch einen Takt dazu.
Nee, die wissen natürlich darum, sonst würden sie sich wundern, wenn heute keiner predigt. nee, die beten auch dafür und ja, wir werden mit dem Zug wieder zurückfahren. Das ist, glaube ich, eine gute Entscheidung gewesen. Und wir werden erzählen, dass wir hier ein schönes Wochenende hatten. Also was uns wirklich bestätigt und ermutigt hat, dass das gut gehen könnte. Und jetzt warten wir einfach mal ab.
Ja, und so war das für uns auch. Wir haben das als von den Mitarbeitern und in den verschiedenen Ebenen der Begegnung als eine ganz positive Begegnung erfahren. Wir haben uns sehr gefreut, freuen uns noch, dass ihr hier seid, wünschen euch an dieser Stelle schon einmal ein gutes Nachhausekommen und herzlichen Dank dafür, dass ihr gekommen seid für ein ganzes Wochenende. Das war klasse. Wir singen jetzt noch ein weiteres Lied, und zwar Herr, habe Acht auf mich. Das ist das Lied 337, 1 und 2, 6 und 7. Und dieses Lied leitet uns dann auch zur folgenden Lesung an. Lied 337, die angezeigten Strophen.
Herr, habe Acht auf mich. Habe Acht darauf, wie ich mein Leben gestalte. Diese Frage bewegt die Menschen Alten und Neuen Testaments. Diese Frage bewegt uns als Gemeinde. Im Alten Testament gibt es das Buch der Sprüche oder der Sprichworte. Und da spricht die Weisheit
zu uns. Und was uns Gott zu sagen hat, das hören wir aus Sprüche 4, Vers 20 bis 27. Und ich bitte die Gemeinde zur Lesung aufzustehen. Meine Lieben, hört mir gut zu. Achtet auf meine Worte.
Präg sie dir ein, damit du sie im Herz und Sinn behältst und nie verlierst. Sie erhalten den Menschen, der sie befolgt, bei Leben und Gesundheit. Mehr als auf alles andere, achte auf deine Gedanken, denn sie entscheiden über dein Leben. Lass deinen Mund keine Unwahrheit aussprechen, über deine Lippen soll keine Verleumdung oder Täuschung kommen. Lass deine Augen gerade ausschauen, richte deine Blicke genau auf deinen Weg. Überlege, was du tun willst, und dann tu es entschlossen. Lass dich von der richtigen Entscheidung nicht abbringen, damit deine Füße nicht auf Abwege geraten. Wir lassen dieses Wort in einer Zeit der Stille auf uns wirken vor der Predigt, setzen uns dazu und hören noch einmal Musik.
Wie gehen Sie damit um, wenn Ihnen etwas wirklich Peinliches passiert ist, wenn Sie etwas falsch gemacht haben? Ich möchte Ihnen gerne von einer eigenen Erfahrung in dieser Hinsicht erzählen. Vor ziemlich genau einem Jahr hatte ich den Eindruck, dass Jesus uns in unserer Gemeinde in Friedrichshain neu zum gemeinsamen Gebet führen wollte. Ich schrieb in unserem wöchentlich erscheinenden Gemeindebrief einen langen Artikel über die Chancen und Segen von gemeinsamem Gebet. Ich hielt Predigten zu diesem Thema. Ich sprach mit vielen Leuten über die Bedeutung gemeinsamen Betens. Und dann hatten wir auch einen Gebetstermin wöchentlich, jeden Freitag früh um kurz nach 6. Eine wirklich blöde Uhrzeit für Leute mit kleinen Schulkindern, aber der Termin war durch Mehrheitsentscheidung zustande gekommen. Immer wieder erinnerte ich an den Termin, lud Leute dazu ein und dann passierte es. An einem Freitagmorgen war ich völlig verpeilt. Am Abend zuvor hatte ich noch bis sehr spät gearbeitet. Am darauffolgenden Morgen wurden die Kinder sehr früh wach. Meiner Frau Annika ging es nicht gut. Ich kümmerte mich um die Kinder, anziehen, frühstücken und so weiter. Das Gebetstreffen hatte ich überhaupt nicht mehr auf dem Schirm. Und ich muss dazu sagen, das war kurz, nachdem ich diesen langen besagten Artikel geschrieben hatte. Dann etwas später, die Kinder waren in der Schule bzw. Kita angekommen, kam ich ins Büro, warf einen Blick auf meinen Terminkalender und oh weia. Erste Frage, die mir kam, ob da wohl jemand war, der beten wollte, der an der verschlossenen Türe dann stand. Zweite Frage war, wer nimmt mich denn dann noch ernst? Ich erzähle allen, wie wichtig das ist mit dem gemeinsamen Gebet und verpasse dann den Termin. Und meine nächste Überlegung, wie frage ich die Leute, ob sie da waren, ohne dass sie gleich rausbekommen, dass ich nicht da war? Ich hätte am liebsten die ganze Angelegenheit vertuscht, nach außen hin etwas dargestellt. Den ganzen Tag hat mich das so unterschwellig belastet. In der nächsten Nacht ging mir das auch noch durch den Kopf. Ich habe schlecht geschlafen, drüber nachgedacht. Und dann hat Jesus mir deutlich gemacht, dass es gut ist, über diese Erfahrung offen zu reden. Ich habe das dann im nächsten Gottesdienst im Rahmen der Predigt angesprochen, was, so empfinde ich rückblickend, auch ganz gut war. Wie geht es Ihnen? Kennen Sie auch solche Erfahrungen, Peinlichkeiten? Es geht um die Frage, wie gehen wir mit unseren Fehlern, unserem Versagen um? Wie gehe ich, wie gehen Sie damit um, wenn wir unseren eigenen Erwartungen, den Erwartungen anderer, den Erwartungen Gottes nicht entsprochen haben? Ich kenne zwei Wege. Ich sage gleich, das sind nicht die besten, aber ich kenne zwei Wege. Der erste Weg, verstecken, vertuschen, das Risiko vermeiden. Das kennen wir aus dem Bereich der Politik. Da leben die Medien davon, kleine und große Skandale aufzudecken. Und fast jeder, der so in der Öffentlichkeit steht, hat irgendwo eine Leiche im Keller versteckt. Das wissen die Journalisten und da sind sie dann auch hinterher, spätestens dann, wenn es nichts Vernünftiges zu schreiben gibt, sei es eine schwarze Kasse, irgendeine Kungelei oder Affäre. Das Ergebnis, wir tragen Masken, wenn wir so mit Fehlern umgehen. Wir bauen Mauern um uns herum, wir wahren Distanz, sicheren Abstand, wir lassen uns ungern in die Karten schauen. Und ganz ehrlich gesagt, der Weg von mangelnder Offenheit zu wirklicher Unehrlichkeit, zur Lüge, ist nicht weit. Und das alles kostet Energie, belastet und macht krank. Es gibt aber noch einen anderen Weg. Ich nenne das mal die Ich-bin-halt-so-Attitüde. Ein bekannter Jazzmusiker sagte einmal, wenn ich in einem Konzert einen falschen Ton spiele, dann wiederhole ich diesen Ton noch einmal und dann noch ein drittes und ein viertes Mal und schließlich glauben alle Leute, dass das richtig wäre, mein eigener origineller Stil. So kann man mit Fehlern auch umgehen. Und im Jazz mag das auch ganz nett sein. Aber was tun Sie mit jemand, der Ihnen ständig im Vorgarten die Rosen zertrampelt und dann sagt, guten Tag, Herr Nachbar, ich bin halt so, das ist mein persönlicher Stil. Was tun Sie mit jemand, der stets unpünktlich ist, Verabredungen nicht einhält, häufig vielleicht verletzend, abwertend redet und dazu steht? und sagt, so bin ich. Das spart einem sicherlich die Energie, Sachen geheim zu halten, aber es ist auch ein kaputter Lebensstil, führt zu Brüchen in Beziehungen, zu Trennungen, zu Einsamkeit. Also, Sie haben es gemerkt, die Frage, um die es mir heute geht, ist, wie gehen Sie, wie gehe ich mit Fehlern, mit Versagen um? Und die beiden Wege, die ich vorgestellt habe, verstecken oder diese Ich-bin-halt-so-Haltung, sind nicht optimal. Denn beide Wege machen auf Dauer krank, belasten und sind destruktiv. Die spannende Frage ist, was sagt Gott zu diesem Thema, zu dieser Frage? Was ist seine Idee? Wir finden dazu in der Bibel einen enorm wichtigen Satz. Jakobusbrief, Kapitel 5, der Vers 16. Dort steht, überhaupt sollt ihr einander eure Verfehlungen bekennen und füreinander beten, damit ihr geheilt werdet. Das inständige Gebet eines Menschen, der so lebt, wie Gott es verlangt, kann viel bewirken. Auf den Punkt gebracht, bekennen und beten macht gesund. Genauer, einander Verfehlungen bekennen und füreinander beten macht gesund, ist heilsam. Zwei Dinge kommen hier zusammen und haben eine enorm positive Auswirkung, wenn es um Versagen, um Fehler in unserem Leben geht. Schauen wir uns diese beiden Dinge an. Das erste ist das Bekennen, genauer einander Verfehlungen bekennen. Das Wort, das im griechischen Text für Bekennen steht, meint von der ursprünglichen Bedeutung das Gleiche sagen, zustimmen. Mit anderen Worten, Bekennen meint, ich stimme Gott zu. Ich erkenne an, dass seine Maßstäbe, seine Ziele für mein Leben richtig sind, gültig sind und ich im Blick darauf versagt habe, nicht in Ordnung bin. Und was bekennen wir? Es heißt, ihr sollt einander eure Verfehlungen bekennen. In einer anderen Übersetzung, zum Beispiel der Luther-Übersetzung, heißt es, bekennt einander eure Sünden. Sünde ist für viele Zeitgenossen ein nicht ganz leicht richtig zu verstehender Begriff. Verfehlungen ist da klarer. Es meint im Bild gesprochen, da wird ein Pfeil abgeschossen, der soll eigentlich auf die Zielscheibe fliegen, möglichst ins Schwarze, aber der fliegt ganz woanders hin. Verfehlt das Ziel daneben. Ohne Bild, unser Leben hat ein großes Ziel. Nämlich, dass wir von Jesus befreit und gerettet ihm nachfolgen und ihn und damit unseren Vater im Himmel von ganzem Herzen lieben, dass wir ihn dann in unserem Reden, Denken, Handeln, Tun immer ähnlicher werden und dass andere durch uns Jesus entdecken und ihm ebenfalls nachfolgen. Das gehört alles so zusammen. Ein Paket, ein großes Ziel. Und auf dem Weg zu diesem großen Ziel gibt es viele Teilziele. Verfehlung heißt, ich lebe, ich handle so, dass ich mich nicht auf dieses Ziel zubewege. Ich möchte ein praktisches Beispiel dafür nennen. Im Epheserbrief, Kapitel 5, Vers 25 heißt es, ihr Männer, liebt eure Frauen so, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Er hat sein Leben für sie gegeben. Und jetzt stellen Sie sich bitte einmal vor, Sie als Mann wären verheiratet und hätten kleine Kinder. Wenn Sie nun morgens in aller Ruhe Ihre Zeitung lesen, dabei den Kaffee genüsslich schlürfen, kann das eine schöne Sache sein. Wenn aber Ihre Frau, während Sie den Morgen genießen, gesundheitlich angeschlagen und übernächtigt, verzweifelt versucht, die Kinder auf die Spur zu bringen, dann haben Sie Ihr Ziel verfehlt. Gottes Ziel verfehlt, nämlich Ihre Frau zu lieben und ihr das ganz praktisch durch Unterstützung zu zeigen. Das ist nur ein plakatives Beispiel. Sowas wird wahrscheinlich keinem von uns hier je passieren. Aber bei dem wird deutlich, Verfehlungen und Sünde meinen nicht, es gibt da einen Katalog von richtigen und falschen Dingen, von Regeln, und daran kann man checken, so habe ich jetzt alles richtig gemacht oder gibt es etwas Falsches. Nein, es geht darum, ob Sie und ich, ob wir uns auf das Ziel zubewegen, das uns Gott, unser Schöpfer, gesteckt hat, oder eben nicht. Und dann lesen wir in Gottes Wort, dass wir einander unsere Verfehlungen bekennen sollen. Einander. Das meint, dass Verfehlungen ihre Fehler, meine Fehler, nicht unsere Privatsache sind. Hier ist ganz klar gemeint, dass es wichtig ist, dass es dran ist, diese Dinge öffentlich vor wenigstens einem anderen Menschen in der Gemeinde, einem anderen Christen auszusprechen. Wie geht es Ihnen damit? Ist das für Sie eine Zumutung? Vielleicht fragen Sie sich, muss das sein? Was werden die anderen denken von mir, wenn sie das wüssten? Ich will jetzt niemand etwas unterstellen, aber ich möchte nur einige Beispiele nennen, die ich aus Berlin kenne. Da gibt es die Situation, dass ständig wiederkehrende Konflikte in der Ehe sind, die sehr belasten und die Liebe gar nicht mehr greifbar ist. Darüber sprechen? Da gibt es die Situation, dass man vielleicht mit dem Konsum von Internetpornografie zu tun hat. Abhängig ist davon. Oh weia, wenn das andere wüssten. Was ist, wenn die anderen wüssten, dass meine Beziehung vielleicht zu Christus fast eingeschlafen ist, ich zum Beten und Bibellesen gar nicht mehr komme? Vielleicht ist es das, vielleicht sind es ganz andere Bereiche, wo Sie, wo ich merken, hier misslingt mein Leben. Hier gelingt mein Leben nicht so, wie es von Gott her gedacht ist. Müssen die anderen denn davon wissen? Nun, in der Bibel finden wir beides. Ein öffentliches Bekennen von Fehlern, von Sünde vor Menschen, als auch ein Eingeständnis von Sünde in der persönlichen Zwiesprache mit Gott. Aber es gibt eine grundlegende Linie im Umgang mit Fehlern. Das habe ich gefunden in Sprüche 28, Vers 13 auf den Punkt gebracht. Dort heißt es, Menschen, die ihre Verfehlungen verheimlichen, haben keinen Erfolg im Leben. Aber alle, die ihr Unrecht bekennen und aufgeben, finden Gottes Erbarmen, finden Gottes Vergebung. Ja, da wird deutlich, es gibt diese zutiefst menschliche Tendenz, kann man bei kleinen Kindern schon beobachten, Fehlverhalten von sich zu weisen, zu verstecken. Ja, eine Phase bei Kleinkindern ist das, wenn die was falsch gemacht haben, dann spricht man sie an und sagt, hast du das gemacht? Also, nee, das hat mein Teddy gemacht. Ja? Das ist diese Tendenz. Ich verheimliche es, ich verschiebe es. Aber wenn unser Leben gelingen soll, wenn wir zu einem heilvollen, gesunden Umgang mit Versagen finden wollen, dann müssen, liebe Freunde, die Leichen aus dem Keller. Nicht, so wie Adolf Schlatter das in seinem Kommentar geschrieben hat, als ein schamloses Überströmen des Unrats in unserer Seele ans helle Licht. Das wäre so diese Ich-bin-halt-so-Attitüde. Sondern die müssen ans Licht als ein demütiges, schmerzvolles und ernstes Eingeständnis. Ich habe falsch gehandelt. Ich habe das Ziel Gottes mit meinem Leben, mit einem Teilbereich meines Lebens verfehlt. Und das, vielleicht merken Sie, das ist ein ganz anderes Denken, als wenn ich sage, ja, als Christ gibt es so viele Dinge, die ich tun und lassen soll, das kann sowieso gar keiner halten. Ist auch sehr kompliziert. Und ich habe einfach mal da an einer Stelle das nicht so ganz auf die Reihe gekriegt, lassen wir fünfe gerade sein. Ja. Ganz anders ist es, wenn ich sage, ich habe es nicht das geschafft, das zu tun, wovon ich zutiefst in meinem Inneren überzeugt bin, das sollte ich eigentlich tun. Das wäre richtig und gut. Und wenn ich dieses Eingeständnis nur vor Gott mache und peinlich bemüht bin, dass andere es nicht erfahren, dann ist die Gefahr groß, dass wieder die Tendenz zum Verstecken, vor der gerade die Bibel in diesem kurzen Satz aus den Sprüchen warnt, dass diese Tendenz dominiert. Und noch ein anderer Gedanke, wenn es stimmt, dass Christus uns in dem Mitchristen und der Mitchristin begegnet, dann gehört das einfach irgendwo auch zusammen, dass ich bekenne vor Gott und vor Menschen. Ganz wichtig, dabei sitzen wir alle im Boot, im gleichen Boot. Unmittelbar vorher im Jakobusbrief ist die Rede von Ältesten, die für Kranke beten und sie salben. Genau das ist hier nicht gemeint. Nicht die geistlich Fortschrittlichen, die geistlichen Heavys hören sich die Probleme der ewig Schwachen und Versager an und sprechen ihnen dann auch nochmal Gottes Gnade zu. Jeder hat Dreck am Stecken. Jeder hat etwas zu bekennen. In der Bibel wird deutlich, kein Mensch, keiner von uns ist vor Gott gerecht. So wie alle füreinander beten, so bekennen alle auch einander ihre Verfehlungen. Das ist es, was wir hier im Jakobusbrief lesen. Also, für den Umgang mit unserem Fehlverhalten und Versagen fordert uns Gott auf, bekennt einander eure Verfehlungen. Und dann kommt aber ein zweites noch dazu, nämlich betet füreinander. Überhaupt sollt ihr auch füreinander beten. Zwei wichtige Aspekte zu diesem Punkt. Das kann ja belastend sein, wenn man so miteinander sitzt und jeder packt da die Sachen aus und dann denkt man, oh weia, wo bin ich denn hier? Bei aller Demut und Zerbrochenheit. Das Schöne ist, wir bleiben mit unserem Mist nicht allein, auch nicht zu zweit und nicht zu dritt. Füreinander beten heißt, wir stellen das, was nicht gut gelaufen ist, in Gottes Licht. Wir beziehen Gott ein. Wir bitten ihn um Hilfe, weil wir wissen, alleine kriegen wir das nicht auf die Reihe. Gott kommt ins Spiel, barmherzig, kompetent. Und der andere Aspekt, das wird hier sehr deutlich, ist, dass dem Gebet viel zugetraut wird, diesem Gebet. Es ist nicht nur die übliche vertraute Zutat, man hat lange miteinander geredet in einer Arbeitssitzung und am Schluss heißt es, ja, lasst uns noch kurz miteinander beten. Ja. Der Kontext hier, unmittelbar zuvor, im Jakobusbrief ging es um Älteste, um die Gemeindeleitung, die für Kranke beten und sie mit Öl salben. Und da hieß es dann, ihr vertrauensvolles Gebet wird den Kranken retten. Der Herr wird die betreffende Person wieder aufrichten und wird ihr vergeben, wenn sie Schuld auf sich geladen hat. Und dieser Vers 16, über den ich heute predige, ist als Schlussfolgerung damit verbunden. Ja? In manchen Übersetzungen heißt es, also bekennt nun einander auch eure Verfehlungen. Mit anderen Worten, die Schlussfolgerung ist so, weil das Gebet so wirksam, so kräftig ist, dass es den anderen die Vergebung der Sünden bewirken kann, erwirken kann, so sollen alle sich diesem Dienst gegenseitig erweisen. Was für das Fürbittegebet der Ältesten der Gemeindeleitung gilt, das gilt ebenso für das Fürbittegebet aller, einer für den anderen. Wir beten um Vergebung füreinander und Jesus wird vergeben. Allerdings nennt Jakobus hier noch eine Voraussetzung, dass dies so geschieht. Er sagt, das inständige Gebet eines Menschen, der so lebt, wie Gott es verlangt, kann viel bewirken. In einer anderen Übersetzung, des gerechten Gebet vermag viel. Dahinter steht, ganz kurz gesagt, die Überzeugung, die man in der Bibel im Alten Testament immer wieder findet, dass die Fürbitte eines Menschen, der mit Gott im Reinen ist, ein Gerechter ist, viel bewirkt. Mose, Amos, Jesaja, Jeremia und so weiter. Immer wieder ist die Situation, ein Mensch sündigt, verhält sich falsch oder eine Gruppe von Menschen und Gott sucht sich einen Fürsprecher. Erinnern Sie sich an die Geschichte von Abraham und Sodom und Gomorra? Gott sucht sich den Abraham,
als Fürsprecher für diese so verdorbene, kaputte Stadt. Und Gott will darauf hören. Und wir dürfen diese Aufgabe füreinander, wenn es um Fehler und Versagen geht, einnehmen. Wer ist denn gerecht? Im Jakobusbrief hier. Jakobus folgt hier einer Tradition, die sich auch im Matthäusevangelium widerspiegelt, dass gerecht vor allem der ist, der authentisch lebt. Nicht fehlerlos, aber dessen Herz wirklich darauf ausgerichtet ist, den Willen Gottes nicht nur zu hören, sondern auch zu tun. Jakobus setzt dies nicht als selbstverständlich bei seinen Hörern und auch bei uns nicht voraus, aber erinnert daran, dass dies eine wichtige Voraussetzung für gemeinsames Beten ist. Also gucken wir, diese beiden Dinge kommen zusammen. Wir bekennen einander Verfehlungen und wir beten füreinander um Vergebung. Und dann passiert etwas Wunderbares, dass wir heil werden, geheilt werden. Überhaupt sollt ihr einander eure Verfehlungen bekennen und füreinander beten, dass ihr geheilt werdet. Hier ist ein Schlüssel dazu, wie Gemeinde eine heilende, eine heilsame Gemeinschaft werden kann. Ein Kommentar dazu schreibt, da nicht anzunehmen ist, dass die ganze Gemeinde von einer allgemeinen Epidemie befallen ist, kann sich das Heilen hier nur auf Heilung und Vergebung von Sünden beziehen, so wie wir es auch im 1. Petrusbrief finden. Unsere Sünden, heißt es dort in Kapitel 2, Vers 24, hat Christus ans Kreuz hinaufgetragen mit seinem eigenen Leib. Damit sind wir für die Sünden tot und können nun für das Gute leben. Durch seine Wunden seid ihr geheilt worden. Ich habe das eben an den praktischen Beispielen versucht zu zeigen. Zielverfehlung, Sünde, dieser biblische Fachbegriff, macht krank, zerstört Beziehungen, deformiert unseren Charakter. Jakobus zeigt, Gottes Wort zeigt uns, Offenheit als Christen miteinander, in der Art, dass wir einander Verfehlungen bekennen und füreinander um Vergebung beten, das führt dazu, dass wir Vergebung empfangen. Ich möchte Ihnen gerne eine Geschichte erzählen, die mir ein Freund in Berlin mitgeteilt hat. Er ist vom Beruf Arzt. Er hat ein Praktikum im Rahmen seiner Ausbildung bei einer niedergelassenen Ärztin gemacht. Und in die Praxis kam ein Mann, der schwer traumatisiert war. Er hatte einen Arbeitsunfall gehabt. Er war Lagerarbeiter gewesen und bei seiner Arbeit fuhr er Gabelstapler. Er war mit dem Gabelstapler zurückgesetzt und hatte dabei einen Kollegen übersehen, der hinter dem Stapler gearbeitet hatte, niedergekniet war. Er hat ihn überrollt. Dieser Mann war tot. Er war schrecklich anzusehen. Dieser Kollege, der gestorben war, das war ein Vater gewesen von kleinen Kindern. Und dieser Lagerarbeiter machte sich schreckliche Vorwürfe. Er fühlte sich zutiefst schuldig. Immer wieder sah er dieses Bild von dem toten, deformierten Arbeitskollegen vor sich. Und seine Familie kannte er, die Kinder, die Frau. Immer wieder wachte er auf, er hatte Schlafstörungen. Er war zu Psychotherapeuten gegangen. Die hatten ihm nicht helfen können. Sie haben ihm gesagt, das Übliche, verarbeiten Sie das, und Sie haben es ja nicht absichtlich gemacht und Sie sind ja nicht schuld dran gewesen. Und dann ist er in diese Arztpraxis gekommen und die Kollegin und auch mein Kollege, das waren beides Christen. Sie haben ihm erklärt, dass es Vergebung gibt, dass es einen Gott gibt, der einen Ausweg geschaffen hat. Wenn unsere Fehler so groß sind, dass wir damit nicht mehr klarkommen und auch mit den kleinen Fehlern. Und er hat verstanden, dass Christus für ihn ans Kreuz gegangen ist, gestorben ist, um zu bezahlen, den Preis zu bezahlen für diesen riesigen Fehler, diese riesige Schuld, die er auf sich geladen hat. Und er hat das verstanden und er hat das für sich gewagt, im Glauben anzunehmen. Er hat um Vergebung gebeten, Gott um Vergebung gebeten Unter Berufung darauf, dass Christus für ihn am Kreuz gestorben ist, und hat es zum ersten Mal seit dieser langen Zeit erlebt, dass er schlafen konnte wieder, dass er durchschlafen konnte, dass er frei wurde von dieser schrecklichen Last, die auf seinem Gewissen ruhte. Wissen Sie, das ist das größte Geschenk. Heilung von den Narben unserer Seele, von den Schatten unserer Vergangenheit, unserer Schuld, unseres Fehlverhaltens, dadurch, dass Jesus uns Schuld vergibt, durch seinen stellvertretenden Tod am Kreuz. Und die Entdeckung in diesem Bibeltext des Jakobus ist, das Wunder von Vergebung ist eingebettet in den Kontext der Gemeinschaft von uns Christen, in den Kontext von Gemeinde. Vergebung geschieht nicht zuerst und zuletzt in einem einsamen Winkel in meinem Schlafzimmer, wo ich Gott alles ausbreite und kein anderer wird je davon erfahren. Nein, Vergebung geschieht unter vier Augen oder mehr, nicht nur, aber das gehört dazu. Das ist ganz wichtig. Meine Frage an Sie und immer wieder natürlich auch an mich, mit wem können Sie über Ihre Schuld, über Ihre Fehler, Ihr Versagen reden? Bei wem können Sie Schuld bekennen? Mein Vorschlag, suchen Sie sich einen oder mehrere Christen, wo Sie Vertrauen haben. Das ist sicherlich auch Vertrauenssache. Da kann man nicht einfach sagen, nehme ich irgendjemand. Aber beten Sie doch darum, wer könnte das sein, Jesus, mit dem ich offen über meine Probleme, die mich jetzt gerade aktuell bewegen, mein Versagen, meine Verfehlungen, die mich beschäftigen, mit wem kann ich darüber reden? Mit wem kann ich beten um Vergebung? Wer kann für mich beten und für wen kann ich beten? Ich möchte zwei praktische Wege zeigen, die ich so im Lauf von Gemeindearbeit kennengelernt habe. Das eine ist sicherlich der klassische Weg der Beichte. Dann geht man zu irgendeinem Pastor, Leiter und sagt, können wir mal miteinander reden? Und dann bekenne ich meine Schuld. Das ist so ein Stück Einwegstraße oft, nicht? Der Pastor wird dann nicht auch gleich seine ganzen Fehler und seine Schuld auspacken. Das erwartet man da in der Regel auch nicht. Ich denke, das ist auch okay, wenn der Pastor für Sie auch so einen Ort hat, wo er abladen kann, seine Schuld bekennen kann. Ein anderer Weg, der mehr so auf Augenhöhe geschieht, den haben wir in Friedrichshain kennengelernt und ausprobiert, das sind Minigruppen. Drei Christen, entweder Männer oder Frauen, treffen sich wöchentlich miteinander, gar nicht lange, eine Stunde etwa reicht schon. Sie vereinbaren miteinander ein Bibellesepensum, dass sie jeden Tag einen bestimmten Abschnitt, das ist ganz schön viel, flächiges Bibellesen, so drei Seiten oder mehr in der Bibel lesen, und sie stellen sich gegenseitig Fragen. Fragen dazu, wie das gelungen ist, das Christsein. Ob es gelungen ist, den Zielen Gottes für mein Leben entsprechend zu leben oder nicht. Und ganz klar, da gibt es jede Woche Dinge, die nicht gelungen sind. Und für mich sind diese Treffen, ich habe jetzt Minigruppen bald 2 Jahre, 1,5 Jahre gemacht, für mich sind diese Treffen ein Höhepunkt in der Woche. Das ist der Ort, wo ich ehrlich sein kann. Wo ich wirklich das aussprechen kann, was ich nicht an allen anderen Ecken aussprechen kann und ich denke auch nicht überall aussprechen muss, aber da darf ich ehrlich werden? Und da beten wir füreinander um Vergebung, dass Gott uns diese Schuld wegnimmt. Und das tut gut. Es hat mir sehr geholfen, in meiner Nachfolge Klarheit, Tiefgang wieder zu kriegen, der mir vorher so gefehlt hat. Und es ist auch ein tiefes Vertrauen zu den Mitbetern, die ich in dieser Minigruppe hatte und habe, gewachsen. Zum Abschluss, versuchen Sie sich einmal vorzustellen, was mit Ihrem Leben geschehen könnte. Wenn Sie diese Möglichkeit haben, wie auch immer, mit welcher Form, das muss ja nicht eine bestimmte Struktur sein, aber wenn Sie Mitchristen haben, wo Sie einander Fehler bekennen können, füreinander um Vergebung beten können und frei werden, Heilung erfahren. Ich glaube, Wenn wir das zunehmend praktizieren, wird unsere Gemeinschaft Freiheit atmen. Dann wird ganz viel von verkrampftem Bemühen, auch von Masken, von dem Versuch zu erscheinen, als ob, weggehen. Jakobus lädt uns ein, zu diesem Weg so mit unseren Fehlern umzugehen. Ich lese es noch einmal vor, diesen Satz. Überhaupt sollt ihr einander eure Verfehlungen bekennen und füreinander beten, damit ihr geheilt werdet. Das inständige Gebet eines Menschen, der so lebt, wie Gott es verlangt, kann viel bewirken. Amen.
Für mich immer wieder sehr bewegendes Lied ist dieses Lied, was so ein bisschen den Zustand aufzeigt, in dem wir eigentlich leben. Wo einfach deutlich wird, dass wir zwischen Himmel und Erde leben, dass zwischen Himmel und Erde ein Riss ist, dass unser Leben immer wieder Schwachpunkte aufweist, dass wir letztendlich noch nicht im Himmel sind, wo alle Probleme, wo alle Schuld, Sünde weg ist. In diesem Lied ist nicht gesagt einfach, dass man sagt vorhin, okay, das ist halt einfach so und wir sind halt so, also kümmern wir uns auch nicht drum, sondern dieses Lied geht also quasi in den Refrain hinein mit diesem, dass es letztendlich, dass Jesus da für uns gestorben ist. Und ich glaube, das ist das große, Gott hat es sehr ernst genommen, aber hat einen Weg gezeigt, mit dem wir mit Dingen, die bei uns Zielverfehlungen sind, umgehen können. Und deshalb möchte ich euch bitten, mit aufzustehen, dass wir einfach dieses Lied singen, auch in dem Zusammenhang, uns einfach dann bewusst machen, Jesus ist der, der uns vergibt, und das kann er auch durch andere tun im Kontakt mit dem.
Zwischen Himmel und Erde ist ein Riss, und ein Kampf zwischen Licht und Finsternis in dieser Zwischenzeit. In dieser Zwischenzeit. Zwischen Himmel und Erde sind wir nah. Und das, was wir nicht wollen, tun wir doch in dieser Zwischenzeit. In dieser Zwischenzeit. Zwischen Himmel und Erde leiden wir an Zerrissenheit auf dem Weg zu dir in dieser Zwischenzeit. In dieser Zwischenzeit. Zwischen Himmel und Erde ist ein Steg und du selbst bist die Brücke und der Weg in dieser Zwischenzeit. In dieser Zwischenzeit. In dieser Welt, doch nicht von dieser Welt. Wir gehören zu dir und doch sind wir noch hier. Zwischen Himmel und Erde hängst du dort, ganz allein und verlassen von Mensch und Gott. Zwischen Himmel und Erde ausgestreckt. Dort am Kreuz. Zwischen Himmel und Erde hängst du dort, wo die Balken sich kreuzen, ist der Ort, wo sich Himmel und Erde trifft in dir. Dort am Kreuz. Zwischen Himmel und Erde stehen wir und wir treten in diesen Riss mit dir in dieser Zwischenzeit. In dieser Zwischenzeit. Du machst Himmel und Erde einmal neu. Doch dein Reich ist schon da und du bist treu in dieser Zwischenzeit. in dieser Zwischenzeit. In dieser Welt, doch nicht von dieser Welt, wir gehören zu dir und doch sind wir noch hier. Zwischen Himmel und Erde hängst du dort, ganz allein und verlassen von Mensch und Gott. Zwischen Himmel und Erde ausgestreckt, dort am Kreuz. Zwischen Himmel und Erde hängst du dort, wo die Balken sich kreuzen, ist der Ort, wo sich Himmel und Erde trifft in dir, dort am Schuld und du heilst alle meine Verletzungen und du salbest mein Haupt mit Öl, dass ich wieder gesund werde. Jesus Christus, hier von Golgatha, dein Thron hat zerbrochen des Satans Macht. Jesus Christus, du Auferstandener, wieder gesund werde. Jesus Christus, Singer von Golgatha, dein Tod hat zerbrochen des Satans Macht. Jesus Christus, du Auferstandener, du Lamm Gottes auf dem Thron. Auf dem Thron
betet ihn an,
den Gottes Sohn
betet ihn an.
Den Zaum deines Gewandes einen Augenblick berühren und die Kraft, die von dir ausgeht, tief in meinem Innern spüren. Nur ein Blick aus deinen Augen, nur ein Wort aus deinem Mund und die Heilungsströme fließen. Meine Seele wird gesund. Jesus, berühre mich, hole mich ab, öffne die Tür für mich. Nimm mich an deine Hand, entführe mich in deine Gegenwart. Jesus, ich spüre dich, strecke mich aus. deiner Gegenwart.
Nur ein Stück vom Brot des Lebens, nur ein Tropfen aus dem Kelch, dann bin ich mit dir verbunden und mein Hunger wird gestillt. Nur ein Schluck vom Strom des Lebens, von dem Wasser, das du gibst, und die Ströme werden fließen aus der Quelle tief in mir. Jesus, berühre mich, hole mich ab, öffne die Tür für mich, nimm mich an deine Hand, entführe mich in deine Gegenwart. Jesus, ich spüre dich, strecke mich aus nach dir, berühre dich, und mein Herz brennt von neuem nur für dich in deiner Gegenwart. Herr, ich bin nicht für dich, noch so weit weg von dir, doch in deiner Liebe kommst du auch zu mir. Jesus, berühre mich, hole mich ab, öffne die Tür für mich, nimm mich an deine Hand, entführe mich in deine Gegenwart. Jesus, ich spüre dich, strecke mich aus nach dir, berühre dich, und mein Herz brennt von neuem nur für dich in deiner
Der ist einfach gut zu wissen, dass du uns kennst. Und mir klingt immer ein Satz im Ohr, dass wir dich nicht täuschen, dich nicht enttäuschen können, weil du dich nicht täuschen lässt, weil du uns kennst. Und Herr, das soll nicht einfach ein uns beobachten und immer uns auf die Finger gucken heißen, sondern wir können entspannt sein und wir leben mit dir in einer Lebensbeziehung, die uns Offenheit ermöglicht. Und dafür preise ich dich, Herr.
Unser Gott ist heilig, unser Gott ist mächtig. Lob den Herrn im Himmel, lob ihn auf der Erde. Lob den Herrn mit Singen, lob den Herrn mit Tanzen. Lob ihn von Freude, lob ihn von Herzen, lob unser Gott.
Den Herrn mit Trommel,
lob den Herrn mit Zimbel, lob ihn mit Posaune, lob ihn auf den Saiten, spielt zu seiner Ehre, gebt ihm euer Bestes,
lob ihn von Freude,
lob ihn von Herzen.
Zu unserem Ende, zum Ende des Gottesdienstes, könnt ihr das, was ihr eben in der Predigt gehört habt, ganz praktisch erfahren. Nämlich das Angebot Jesu, dass er uns unsere Schuld vergibt, da, wo wir sie ihm bekennen. Jetzt im Anschluss an diesen Gottesdienst werden wieder einige Helfer unserer Gemeinde hier vorne sein. Und wenn du den Eindruck hast, da ist etwas, was ich heute einfach aussprechen und vor Jesus bringen sollte, um von ihm Vergebung zu erbitten, dann könnt ihr das tun mit den Helfern, die ich jetzt nach vorne bitte. Ich wünsche euch, liebe Annika und lieber Rolf, dann eine gute Heimfahrt. Ihr fahrt mit dem Zug und das wird schon gut gehen. Und ihr dürft euch oder wer
laden euch dazu ein, den Kindern was mitzubringen. Vielleicht habt ihr schon Schneeball gemacht, Schneeball aus Dortmund, das ist schon was. Aber ich hatte so die Idee, wir haben für alle Gäste, die zum ersten Mal in unserem Gottesdienst sind, das kleine Präsent einer Tasse, unserer Gemeindetasse. Und vielleicht sitzt ihr ja demnächst mit euren Kindern am Frühstückstisch und trinkt immer aus dieser Gemeindetasse und vielleicht nach dem 2. Februar dann immer öfter auch später hier. So, an der Stelle also noch einmal vielen Dank für euer Kommen. Danke dir auch, Rolf, für die Verkündigung heute Morgen. Und jetzt bitte ich aufzustehen, damit wir Gott um seinen Segen bitten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass wir dich feiern dürfen, dass du uns deinen Heiligen Geist sendest, dass wir in ihm leben. Und so bitten wir dich, Herr, segne du uns und behüte uns. Lass du dein Angesicht über uns leuchten und sei uns gnädig. Herr, schau uns an und leite uns auf deinen Wegen. Amen.